SWR 2 Zeitgenossen.
Herr Adriani, es gibt nur wenige Menschen, die die deutsche Museumslandschaft im 20. Jahrhundert so entscheidend mitgeprägt haben wie Sie. Ihr Name ist untrennbar verbunden, vor allem mit der Kunsthalle Tübingen, deren Gründungsdirektor Sie waren. Auf die Welt gekommen sind Sie in Stuttgart 1940. Und in Stuttgart leben Sie heute, 81 Jahre später, immer noch. Was bedeutet Ihnen diese Stadt?
Gott, sie ist durch Zufall meine Heimat. Und ich fühle mich hier wohl in dieser Stadt. Ich hätte mich auch in München zum Beispiel sehr wohl gefühlt. Aber Stuttgart hat von der Lage her doch sehr große Vorteile.
Aber trotzdem ist es ja ungewöhnlich, so lange dort zu bleiben. Also Sie waren zwischendurch mal draußen, Sie haben studiert in München.
Und dann in Wien und bin dann nach Tübingen zurückgekehrt, habe in Tübingen promoviert, über den mittelalterlichen Predigtort.
Ja, aber lassen Sie uns noch mal bei dieser geografischen Beständigkeit bleiben. Das ist ja schon so ein bisschen was Ungewöhnliches. Woran liegt das, dass Sie so präsent doch über weiteste Strecken Ihres Lebens in Stuttgart, angedockt an Tübingen, immer gewesen sind?
Ich muss sagen, der einzige Ruf, der mich verlockt hat, war der nach München als Generaldirektor. Da habe ich dann doch überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Ich habe es dann doch nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen. Deshalb bin ich einfach in Tübingen geblieben, weil mir da eine absolute Freiheit zugestanden worden ist. Ich bin, glaube ich, in Deutschland der einzige Beamte, der nicht weisungsgebunden ist oder war. Und diese Freiheit, die habe ich mir genommen und habe sie auch dann genutzt.
Aber es sind unglaublich attraktive Rufe, die Sie ausgeschlagen haben. Ja. Sie sagten gerade Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München. Ja. Sie haben auch ausgeschlagen die Leitung des Museum Volkwang in Essen, die Leitung des Museum Ludwig in Köln. Sie haben außerdem ausgeschlagen die Leitung der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Und auch als bei den Frankfurter Museen die neue Stelle eines Generaldirektors geschaffen werden sollte, die haben Sie auch ausgeschlagen. Herr Adriani, warum macht man das? Andere Leute wären heilfroh, wenn Sie einen so ein Jobangebot bekämen, um danach weiterzuspringen.
Sie haben Stuttgart noch vergessen.
Richtig, die Staatsgalerie. Ja, genau. Die hat man Ihnen auch mal angeboten.
Ja, natürlich. Ja, aus diesem Grund, weil ich A, kein Verwaltungsmensch bin und B, kein Gesellschaftsmensch bin. Also ich habe mich etwas gefürchtet vor diesen gesellschaftlichen und verwaltungsmäßigen Aufgaben, die auf mich zugekommen wären und die ich eben in Tübingen nicht hatte und auch nie wahrgenommen habe.
Kein Gesellschaftsmensch, was heißt das?
Heute geht ja in den USA die Mär um, dass es keine Direktoren mehr gibt, weil die Kunsthistoriker einfach es nicht mehr für opportun halten, jeden Abend mit einer Sponsorengattin Abendessen zu gehen. Und diese Verpflichtungen kommen auf einen zu, bei so einem großen Job wie die Generaldirektion in München. Und das wollte ich einfach nicht. Das hält mich zu sehr ab von anderen Dingen, die mir wichtiger sind.
Die da wären?
Das Kataloge schreiben zum Beispiel. Und das habe ich in extenso getan.
Sie haben ja mit den Ausstellungen, die Sie an der Kunsthalle Tübingen ausgerichtet haben, Katalog Rekorde erzielt.
Ja, ich bin einmal in das Guinness-Buch der Rekorde gekommen mit der Cézanne-Ausstellung, wo wir 250.000 Kataloge in 3 Monaten verkauft haben. Das war ein Rekord, der weltweit einmalig ist. Und das in einer kleinen Stadt wie Tübingen.
Trotzdem, neben Tübingen stand immer Stuttgart für Sie.
Ich habe immer in Stuttgart gelebt, nie in Tübingen.
Und eine Stiftung, die Sie gegründet haben, die Adriani-Stiftung, haben Sie angesiedelt im Jahr 2020 an der Staatsgalerie Stuttgart.
Da habe ich mal was notiert.
Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn Sie das notiert haben und vorbereitet mitgebracht haben, jetzt, wie Sie es formulieren. Ja?
Richtig. Also wir leben in einer beklemmenden Zeit, in der viele sich von den liebgewordenen Fortschritts- und Wachstumsillusionen verabschieden werden müssen. Pandemiefolgen und Umweltprobleme werden uns noch lange und teuer beschäftigen. Gerade jetzt sind sowohl auf sozialem als auch auf kulturellem Gebiet zusätzliche Fördermaßnahmen privater Seite unerlässlich. Und dazu soll die von meiner Frau und mir ins Leben gerufene Stiftung zugunsten der Staatsgalerie dienen. Die großen Kultureinrichtungen des Landes, die Universitäten, die Theater und Museen haben einen Bildungs- und Forschungsauftrag, dem in hohem Maße nachgekommen wird. Zunehmend sind jedoch Tendenzen zur Verflachung dieses Auftrags, ja vereinzelt auch zu einem gewissen Vermittlungspopulismus, der auf eine missverstandene Breite abzielt, festzustellen. Konsum statt Herausforderung ist angesagt. Dem will die Stiftung entgegenwirken, indem sie wissenschaftlich fundierte, für das Publikum nachvollziehbare Publikationen der Staatsgalerie fördert.
Da sind wir wieder bei den Publikationen, also bei den Katalogen, die Ihnen so wichtig sind. Die wissenschaftliche Forschung, die Aufgabe eines Museums ist.
Ja.
Ich habe mir ein Stichwort jetzt gerade mitgeschrieben aus dem Text, den Sie vorgelesen haben. Sie haben das mit Hand geschrieben auf Konzeptpapier. Also Sie verwerten die Seiten zweimal.
Ja, beide. Bin ich Schwabe.
Vermittlungspopulismus. Was meinen Sie denn damit, Herr Adriani? Was stört Sie an Entwicklungen im heutigen Museumsbetrieb?
Also das hat natürlich viel auch mit der Forderung der politischen Seite zu tun, dass gerade in den Museen nur noch auf Besucherzahlen geschielt wird. Da bin ich nicht ganz unschuldig. In Tübingen habe ich natürlich hohe Besucherzahlen gehabt. Ich habe 3 Cézanne-Ausstellungen in Tübingen gemacht, die Zeichnung, die Aquarelle und die Gemälde. Gerade Cézanne ist jemand, wo ich nie dachte, dass er viel Publikum bringt, weil er doch sehr spröde ist. Und es kam trotzdem viel Publikum. Wir hatten 430.000 Besucher in 3 Monaten. Und das ist heute eben eine politische Forderung, die es damals noch nicht gab, dass möglichst in die Breite gewirkt werden soll, was die Vermittlung angeht. Weniger in die Tiefe. Und das stört mich etwas.
Was für ein Publikum haben Sie denn in Tübingen mit Ihren großen Ausstellungen erreicht, Herr Adriani? Neben Cézanne muss man ja zum Beispiel den Renoir noch erwähnen. Das war die erste Renoir-Ausstellung im deutschsprachigen Raum, die Sie...
Die erste Degas-Ausstellung war in Tübingen.
Ja, bei Renoir über 420.000 Besucher. Sie haben Sigmar Polke, die erste Museumsausstellung überhaupt, gemacht.
Die erste Serra-Ausstellung.
Ja.
Serra hat noch nie eine Museumsausstellung gehabt. Die erste hat er in Tübingen gemacht.
Aber Kunsthalle Tübingen, war das dann nicht doch auch für Volkshochschulen und Ähnliches? Also fast so ein Ziel wie Kaffeefahrt, möchte ich jetzt mal sagen. Also breites Publikum?
Ja, also wir hatten bei Polk etwa 600 Besucher in 3 Wochen.
Okay,
das
ist
war bescheiden. Ja. Genauso bescheiden war es bei den Zeitgenossen, bei Franz Erdwalter, bei Serra und Kossuth. Natürlich kamen da viele Volkshochschulen dergleichen. Aber wir haben einen Ausstellungsetat gehabt von 80.000 D-Mark.
Pro Jahr.
Jahresetat. Und davon musste ich eine Ausstellung stemmen, die 1,5 oder 2 Millionen gekostet haben. Deshalb bin ich natürlich auf die Besucher angewiesen gewesen. Und deshalb habe ich auch die Volkshochschulen natürlich mit großer Freude begrüßt.
Und Sie haben das Geld dann über die Eintrittsgelder?
Aber es gab zum Beispiel eine Volkshochschule, die sind morgens, nachts aus Prag angefahren und abends wieder zurückgefahren. So etwas gab es dann auch. Und das ist doch eine schöne Breite.
Aber so etwas wie jetzt Sponsorendinner mit Ihrer Gattin und der Gattin des Sponsors, mussten Sie das nicht
machen? Nein, habe ich nie gemacht. Ich habe mich auch nie um Sponsoren gekümmert, was mein Etat angeht. Ich habe ihn wirklich selbst erwirtschaftet.
Da haben Sie aber in geradezu paradiesischen Zeiten gelebt. Ne? Diese Finanzierungsfrage, Sponsoren oder zumindest Drittmittel, das ist ja, hat man fast den Eindruck, heute für Menschen, die Museen leiten, fast zur wichtigsten Aufgabe geworden.
Ja, und das sollte mehr durch qualitätvolle Ausstellungen passieren, dass die Einnahmen entsprechend hoch sind. Ich habe zum Beispiel bei Cézanne 5 Millionen Reingewinn gehabt, den ich dann nachher in die Stiftung eingebracht habe. Bei Renoir ähnlich. Also wir haben hohe Millionenbeträge dann als Reingewinn gehabt. In Tübingen, da ist die Stadt mir sehr entgegengekommen. Also diese Erlöse aus den Ausstellungen musste ich nicht nach Ausstellungsende zurückgeben an die Stadt. Die wurde also nicht geschluckt von der Stadt, sondern die konnte ich in einem Juliusturm ansparen und habe sie dann in eine Stiftung eingebracht. Und die sind heute auch noch Grundlage der jetzigen Finanzierung der Ausstellung. Die liegen jetzt bei 6,5 Millionen etwa. Aber ich finde, man sollte mehr in diese Richtung sich orientieren. Durch qualitätvolle Ausstellungen kann man Geld machen.
Sind Sie in die Stiftung Kunsthalle Tübingen immer noch eingebunden?
Nein.
Haben Sie Boris Palmer mitbekommen, noch zu den aktiven Zeiten?
Jahrelang, klar. Zunächst hat er sich gar nicht für Kunst interessiert und war auch nie bei den Sitzungen. Jetzt hat sich das geändert, seit 10 Jahren etwa, ist er regelmäßig da als Vorsitzender der Stiftung. Also da hat er sich total geändert, ja. sehr präzise in der Sitzungsführung. Also da bin ich sehr angetan von ihm.
Worauf haben Sie geachtet, wenn Sie Menschen eingestellt haben, Herr Adriani?
Ich habe relativ wenig Menschen eingestellt, weil ich von 1972 an mit Frau Engelhardt zusammengearbeitet habe, meiner damaligen Sekretärin und später meiner Stellvertreterin im Vorstand der Stiftung.
Das ist die legendäre Frau Engelhardt, ja. An der niemand vorbeikam und ja. An der man vorbei musste, wenn man Götz Adriani richtig, erreichen wollte.
Ne? Die hat mir die Treue gehalten von 1971 bis 2017. Auch eine Kontinuität. Es gab dann noch weitere Einstellungen mit jungen Kunsthistorikerinnen. Aber da habe ich mich auch etwas zurückgehalten und das Frau Engelhardt weitgehend überlassen.
Das heißt, Ihr Ding...
Ich bin, glaube ich, kein guter Menschenkenner.
Aber in einem Punkt sind Sie ein sehr guter Menschenkenner gewesen, als Sie sich entschieden haben für Ihre Frau, mit der Sie heute immer noch zusammen sind.
Ja, absolut.
Haben Sie sie eigentlich kennengelernt an der Staatsgalerie Stuttgart, an der Sie Volontariat
1965.
Was glauben Sie, woran es liegt, dass Sie mit Ihrer Frau bis heute sich so gut verstehen?
Wir sind beide Skorpione.
Aber was heißt das? Das müssen Sie erklären.
Minus mal Minus gibt Plus. Skorpion ist ein Bild, das, glaube ich, immer sehr negativ belastet ist.
Vom Sternzeichen
her? Vom Sternzeichen her. Skorpione sind immer unangenehm und egoman, was ich in gewisser Weise natürlich auch bin. Muss ich sagen, meine Frau gar nicht. Deshalb ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut.
Sie sind mehr derjenige, der alleine für sich arbeitet, als der große Teamplayer.
Durchaus.
Was ist Ihnen deshalb geglückt, Herr Adriani, weil Sie sich so konzentriert haben auf Ihre Projekte, Ihre Ziele?
Ja, das hat damit zu tun, dass ich eben relativ wenig abgelenkt wurde durch andere Aufgaben und Verpflichtungen, die ich gehabt hätte in großen Häusern. Und ich bin nach Tübingen als Beamter gegangen. Ich war schon in Darmstadt, wo ich vorher war, am Hessischen Landesmuseum, Beamter und habe das sofort zur Bedingung gemacht. Ich möchte diese Beamtenstelle behalten, aber nicht weisungsgebunden durch die Stadt sein und in keiner Weise eingebunden. Ich bin in Tübingen in keinem Verein, in keinem Gesellschaft, nirgends gewesen. Ich habe nie in Tübingen gewohnt. Man hat es so hingenommen. Man hat es wahrscheinlich nicht zur Voraussetzung gemacht, dass ich komme, dass ich auch in Tübingen ansässig sein muss. Aber man hat es hingenommen, ja.
Dann ist ja im Grunde momentan so eine Situation der Lockdown in Zeiten von Corona nach gerade ideal für Sie.
Ja, durchaus.
Wie sieht Ihre Überlebensstrategie aus in Zeiten des Lockdowns?
Indem ich mich zurückhalte und viel lese. Gerade habe ich Thomas Mann über Schiller gelesen. Sehr spannend. Zugrunde liegt diesem Buch eine Rede, die er 55 in der Stuttgarter Oper gehalten hat, zum 150. Todestag von Schiller. Aber dieser Pathos und diese Wortwahl ist, glaube ich, heute für junge Leser, für jüngere Leser als ich, nicht mehr gutierbar. Selbst bei Thomas Mann.
Also Überlebensstrategie 1, zurückziehen und viel lesen.
Ja.
Zweitens?
Ich bin ein begeisterter Fernseher. Wir wissen gar nicht, wie gut das Fernsehprogramm, deshalb habe ich hier das 8. Heft liegen, das Fernsehprogramm in Deutschland ist, im Vergleich zu Amerika, zu England, zu Frankreich, Italien. Wir haben ein hervorragendes Fernsehprogramm, trotz aller Kritik, die durchaus sein muss. Und auch die Gefahr, dass es allzu sehr in die Breite geht, ist da. Aber trotzdem ist es noch hochkarätig.
Was war denn das Letzte, was Sie gesehen haben, was Sie begeistert hat?
Ich habe diese Satire über Der König von Köln gesehen. Da geht es um die Familie Oppenheim, die Oppenheim-Bank, die bankrott ging. Nicht zuletzt dank einem Polier, der es zum Multimilliardär in Köln gebracht hat, der die Stadtverwaltung hochgezogen hat, der die Großbauten in Köln hochgezogen hat. Und da wurde so sehr satirisch der Kölner Klingel beschrieben, der 80er, 90er Jahre. Hochinteressant, sehr witzig.
Haben Sie Lieblingssendungen im Fernsehen? Und wenn ja, welche sind das, Herr Adriani?
Ja, ich sehe natürlich sehr viel Phoenix.
Also Debatten aus dem Bundestag?
Ja nicht tagsüber. Aber abends sehe ich sehr viel Phoenix. Ja. Hochinteressant. Gucken Sie mal. Sie gucken gar nicht.
Phoenix nicht abends, nein.
Was gucken Sie denn abends?
Aber wir gucken momentan seit Corona unglaublich viel. Drittes Fernsehprogramm, das fordern mittlerweile sogar unsere Kinder ein. Das ist sehr spannend. Kulturmagazine und Ich muss gestehen, wir streamen relativ viel. Also gucken gerade so Klassiker der Filmgeschichte.
Ich kann nur den Knopf anmachen, mehr kann ich nicht.
Das heißt, Sie haben eine ganz einfache Fernbedienung.
Ja, genau.
Hat den Vorteil, dass Sie Ihren Fernseher ankriegen, im Gegensatz zu mir.
In letzter Zeit habe ich viel Lanz gesehen und die Will gesehen, die Diskussionen. Da ich jetzt einen Impftermin bekommen habe, werde ich das nicht mehr allzu oft zu Gemüte führen. Aber die Mutationen, die aus England oder Brasilien oder Südafrika kommen, die werden uns noch sehr lange beschäftigen, fürchte ich. Ich hoffe es nicht.
Wie sehr beeinträchtigt das denn Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich habe keine großen Pläne. In meinem Alter macht man keine großen Pläne. Also das Alter hat große Vorteile auch. Man nimmt vieles anders wahr. Ruhiger war und gelassener war. Und vieles war, was man sich früher einfach zeitlich nicht leisten konnte. Nicht nur Fernsehen, auch Bücher. Ich habe Stöße von Büchern, die ich immer lesen wollte und die ich jetzt lese.
Lassen Sie uns vom Alter mal zurückspringen in die Jugend, Herr Adriani. In was für einer Familie sind Sie groß geworden?
Also mein Vater war Jahrgang 1901 und war Kadettenschüler. Und hat dann den Ersten Weltkrieg nicht mitgemacht, was er an sich schon hätte müssen, weil ihn sein Vater nach Spanien geschickt hat, außer Reichweite des Krieges. Und er ist dann nach dem Krieg in die Reichswehr eingetreten und hat dann dem Regime gedient bis 1945 dann vor Moskau gestorben in der Gefangenschaft. Und wenn ich manchmal nach Moskau fliege, zu Zeiten, wo man noch nach Moskau fliegen konnte, ist es sehr merkwürdig, wenn Sie vom Flughafen in die Innenstadt fahren und diese lange Strecke, die etwa eine halbe Stunde dauert, und dann zu überlegen, irgendwo ist da mein Vater verscharrt vor dieser Stadt. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Aber ich habe keinerlei Erinnerung an ihn. Ich habe ihn also nicht mehr tatsächlich miterlebt. Ich war drei, wo er gefallen ist oder wo er nicht mehr heimkam.
Und sind Sie dann alleine nur mit Ihrer Mutter aufgewachsen?
Mit meiner Mutter, die mich sehr in Richtung Geschichte und Kunstgeschichte gebracht hat. Und ich war in verschiedenen Internaten, weil ich ein absolut schlechter Schüler war. Ich habe dann ein Abitur im Kepler-Gymnasium in Cannstatt gemacht und habe mich immer damit getröstet, dass in diesem Kepler-Gymnasium Hermann Hesse mit 14 oder 15 schon aus der Schule gewiesen wurde wegen Dummheit. Und dann eine Lehre bei einem Mechaniker angefangen hat.
Und trotzdem,
das hat mich über die Runden gebracht. Ich bekam jedes Jahr einen blauen Brief, dass die Versetzung gefährdet ist. Ich habe mich dann immer noch mühsam hochgerappelt und gerade noch den Anschluss geschafft.
Keine Geschwister, nur
Nein.
die Mutter.
Ja.
Sie sind damit Teil einer vaterlosen Generation, die
absolut,
in Deutschland
absolut.
Aufgewachsen ist.
Ja.
Was hat Ihnen besonders gefehlt damals, jetzt abgesehen von der Person des Vaters, wo haben Sie sowas wie Einschränkungen, Nachteile empfunden?
Überhaupt keine. Das war so selbstverständlich. Entweder waren die Väter gefallen oder sie waren in der Gefangenschaft oder sie kamen zerstört zurück. Das war damals so gang und gäbe. Da hat niemand danach gefragt. Ich habe nichts vermisst. Wir haben die schönsten Spielplätze in den Ruinen gehabt. Das muss meinen Eltern heute auch mal klar machen, wenn sie um ihre Kinder bangen. Kinder stecken sehr viel weg. Auch eine Pandemie. Kitas und dergleichen helfen da nur bedingt. Sie können es wegstecken. Also wenn man meine Generation vergleicht mit den heutigen, ich bin Jahrgang 40 und habe den Krieg noch am Rande miterlebt, jeden Abend in den Bunker und dergleichen. Da wachsen die Kinder heute in der Pandemie paradiesisch auf, muss man sagen. Und uns ging nichts ab, da alles zerstört war, da alles nicht zu haben war, ging uns nichts ab. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr schöne Kindheit in den Ruinen.
Ich frage mich, ging einem da wirklich nichts ab oder war vielleicht das Nein. Bewusstsein für manches einfach nicht so ausgeprägt, wie es
nicht
heute
da.
Ist?
Es war nicht da. Ich glaube ja, klar.
Ihre Mutter hat gearbeitet?
Nein.
Das heißt, das Geld war Nein. da oder gab es eine Versorgung durchs Militär?
Beides.
Beides.
Ja. Also sie war eine Zeit lang in Schondorf im Internat und dann Urspring noch.
Diese Internatszeit?
Die war schrecklich, die war noch schrecklicher als die normale Schulzeit, die ich als schrecklich empfunden habe.
Weil Sie Skorpion sind?
Ja, wahrscheinlich.
Warum haben Sie Kunstgeschichte studiert, Herr Adriani?
Ich habe mich immer für Geschichte interessiert. Und für mich ist einfach die Kunst der höchste Ausdruck von Geschichte. von menschlicher Geschichte, von menschlicher Kultur. Und das hat mich immer fasziniert, diese Verbindung aus Kunst und Geschichte. Und das führte automatisch zur Kunstgeschichte.
Ist das in der Zeit, in der Nachkriegszeit, auch sowas wie eine Flucht gewesen vielleicht?
Nein.
Flucht hin zum Schönen, zum Wahren, zum Guten?
Sicher nicht. Also vielleicht stand die Geschichte immer im Vordergrund. Und die Kunstgeschichte war dann einfach noch das i-Tüpfelchen drauf. Also mich fasziniert einfach Geschichte. Und ich finde, wir haben heute zu wenig Bezug zur Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist sowas von wichtig und sowas von zukunftsträchtig auch. Wir müssen mehr aus der Vergangenheit lernen. Zum Beispiel wird viel zu wenig jetzt in der Pandemie die spanische Grippe angesprochen, wie das damals war. Die dauerte 2 Jahre, 18, 19, hat 50 Millionen Menschen weltweit zu Tode gebracht. Warum wird sowas nicht in historischen Beziehungen gesetzt zur heutigen Pandemie? Wie hat man sich damals verhalten? Wie hat man sich im Mittelalter verhalten der Pestepidemie gegenüber?
Sind ja Aspekte, die schon in den Medien immer wieder behandelt worden sind.
Spanische Grippe? Wüsste nicht.
War doch, habe ich was gelesen.
Ja?
Ja, ja, klar. Ja, ja.
Gut.
Es gibt diese klassische Standardfrage, in welcher Zeit, wenn nicht der heutigen, hätten Sie gern gelebt?
Nur in der heutigen. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann im Mittelalter oder im Barock gelebt zu haben. Wir hatten natürlich das große Glück unserer Generation, dass wir aus dem Nichts uns immer besser entwickeln konnten. Das ist, glaube ich, für die Zukunft eine wenig gute Voraussetzung für die Jungen heute, die eben Einschränkungen hinnehmen werden müssen in Zukunft. Denn die Pandemie wird uns lange beschäftigen und die Umwelt wird uns auch lange beschäftigen und sehr teuer beschäftigen. Und die guten 7 Jahre, die haben jetzt 70 Jahre gedauert, fast 70 Jahre, die sind, glaube ich, vorbei. Weltweit. Wir werden uns sehr umorientieren müssen.
Woran sehen Sie das in Ihrer Heimatstadt Stuttgart?
An diesem Irrsinn von Stuttgart 21. Ich bin ein absoluter Gegner. Reicht das als Beispiel?
Nennen Sie gerne noch 2 andere.
Ich würde sagen, die Innenstadt wird nicht mehr das sein, was sie mal war. Sie war nie viel. Die Königstraße wurde zu einem Boulevard, wie sie in amerikanischen Kleinstädten häufig anzutreffen ist. Im Gegensatz zu München, wo es tatsächlich noch Boulevards gibt. Stuttgart hat sowas gar nicht. Hat es nie gehabt. Aber da hat man sehr viel kaputt gemacht nach dem Krieg. Denken Sie an den Schockenbau, den Glätt abreißen ließ. Das einzige wunderschöne Kaufhaus, das damals funktioniert hat nach dem Krieg, das einzige Kaufhaus, das funktioniert hat, das nicht zerstört war, wurde abgerissen in den 60er Jahren. Nur weil diese Eberhardstraße, glaube ich, verbreitert werden sollte. Mit dieser scheußlichen Eiermann-Fassade versehen wurde. Das sind alles sicher auch in anderen Städten vorkommende Bausünden. Aber in Stuttgart war das sehr konzentriert. Man hatte Geld und konnte abreißen und neu bauen. Und hat diesen Schockenbau dann. Das war eine Kulturschande sondergleichen. Einer der schönsten Mendelssohn-Bauten. Und ähnlich ist es mit dem Bahnhof. Man hatte Geld und musste groß rauskommen als internationales Bahnhofszentrum mit 8 Gleisen statt 16.
Haben Sie mit demonstriert gegen Stuttgart 21,
nein,
Herr Adrian?
Nein, nein, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich habe mich immer dagegen geäußert. Selbst in einem Katalog, den ich gemacht habe über den Vertrag zu Tübingen von 1514, habe ich einen Epilog geschrieben über die Missetaten heute unserer Politiker.
Können Sie das bestimmten Parteien zuordnen, diese Missetaten?
In dem Fall der CDU natürlich, absolut. Und die Grünen mussten halt jetzt zu Kreuze kriechen, klar. Aber das war wirklich eine Todsünde für Stuttgart. Und es wird sich noch rächen. Frankfurt lebt mit einem wunderbaren Sackbahnhof, München lebt mit einem wunderbaren Sackbahnhof. Unserer war der Sackbahnhof, der am besten funktioniert hat und ist gestrichen worden. Nur weil ein paar Politiker die Idee hatten, da machen wir was draus. Und was wird's draus? Ein Konglomerat an mittelstädtischer Sparkassenarchitektur auf diesem Baugelände.
Zeigt sich da letzten Endes das mangelnde Selbstbewusstsein der Schwaben, die dann versuchen, so endlich mal groß rauszukommen oder größer dazustehen als München oder Frankfurt?
Sie schaffen es dann doch nicht. Das ist das Problem. Es bleibt kleinstädtisch, selbst wenn sie groß denken wollen.
Trotzdem gibt es hier manches, was es nirgendwo anders gibt in der Republik. Zum Beispiel diese Vielzahl an privaten Sammlungen. Kunstsammlungen. Herr Adriani, Sie haben gemeinsam mit Lothar Späth mal einen Plan ausgeheckt für ein Museum, mit dem Baden-Württemberg ganz groß rauskommen sollte. Ein Sammlermuseum. Sie waren sogar 5 Jahre lang Gründungsdirektor dieses sogenannten Sammlermuseums, das dann aber den Namen Museum für Neue Kunst bekam, am ZKM in Karlsruhe, Zentrum für Kunst und Medien. Das war 1999 bis 2004. Mittlerweile spricht kein Mensch mehr vom Sammlermuseum. Warum hat es nicht geklappt, das aufs Gleis zu setzen?
Also ursprünglich war von Späth geplant, ein Museum gegenüber der Staatsgalerie zu bauen, auf der anderen Seite von, wie heißt dieser Platz?
Gebhard-Müller-Platz?
Gebhard-Müller-Platz, also wo heute die Sternwarte steht.
Planetarium.
Ja. Da wollte er ein internationales Sammlermuseum hinbauen. Das wurde aber sehr schnell ad acta gelegt, weil es eine Idee war, die von den hiesigen Museen auch in Frage gestellt wurde und mit Recht in Frage gestellt wurde, muss ich sagen. Was davon übrig blieb, war das, was Sie erwähnt haben, dieses von Glotz aufgebaute ZKM. Und er wollte eben noch ein Museum für das Haus haben. Und da habe ich ihm vorgeschlagen, die baden-württembergischen Sammlungen zu vereinen und dort zu etablieren. Das war also Weishaupt, war Rentschler aus Ulm, das war Fröhlich.
Burda aus Baden-Baden, der war der Erste, der ausgestiegen ist dann damals.
Burda war der Erste, der wieder ausgestiegen ist, dann ist Fröhlich ausgestiegen. Also sie sind alle zunächst dabei geblieben. Burda hat dann sein eigenes Museum gebaut, aber sie sind dann alle weitgehend abgefallen. Am Schluss war es nur noch Rentschler, der da war für seine Sammlung. Also das ging 5 Jahre gut und ich habe das auch mit großer Freude initiiert. Aber im Laufe der Zeit wurde es immer kleiner, das Interesse der Sammler immer geringer und deshalb hat man das aufgeben müssen. Die ursprüngliche Idee war interessant, aber nicht haltbar. Da kommt natürlich auch der Ehrgeiz der Sammler zutage, die natürlich ihr eigenes Haus wollen und ihre eigene Sammlung präsentieren wollen und nicht einer unter vielen sein. Das verstehe ich durchaus. Späth hatte ursprünglich die Idee, mich als Generaldirektor für die baden-württembergischen Museen einzusetzen. Und das habe ich auch abgelehnt, weil ich sagen muss, A, geht es so eine Generaldirektion mit etablierten Museen zu machen, ist schwierig. Die haben ihr Eigenleben und das sollen sie auch weiterführen. Und so eine Generaldirektion, das wäre ein Überbau gewesen, der an sich sinnlos ist. Also ich habe ihm das sehr abgeraten und das hat er dann auch akzeptiert. In München ist es was anderes, weil das lange gewachsen ist, diese Generaldirektion. Und auch nur die Museen, die Gemäldegalerien betrifft. Das Nationalmuseum hat eine eigene Generaldirektion. Und ich habe damals schon geahnt, dass wenn man nur auf Sammler baut, dass das nicht lange gut gehen wird, weil die ihre eigenen Interessen haben. Und wie gesagt, der Erste war Frieder Burda, der dann zurückgetreten ist.
Und Sie ja sozusagen mit rübergenommen hat nach Baden-Baden. Ne? Sie haben Ausstellungen kuratiert für Frieder Burda bis zum Jahr 2014.
Von 2001 bis 2014 war ich in seiner Stiftung im Vorstand. Ich habe nie eine Stelle angenommen bei ihm. Er hat mir angeboten, mach doch das Museum. Dann habe ich gesagt, nein, ich will mit dir befreundet sein. Ich wollte nicht abhängig sein von ihm. Also ich war im Vorstand zur Stiftung, das hat mir gereicht und ich konnte Ausstellungen machen. Wenn ich Ideen hatte, dann habe ich die gemacht. Es hat mir großen Spaß gemacht, aber ich wollte nie in Abhängigkeit von ihm kommen.
Ich habe damals mal was Freches geschrieben und zwar war die Formulierung, glaube ich, die vom Club der alten Herren in Baden-Baden. Sie nicken, Herr Adriani, das war's.
Da war ich noch jung.
Das war Frieder Burda, Götz Adriani. Dann von der Fondation Mag aus Saint-Paul-de-Vence,
genau,
Jean-Louis Prat.
Genau.
Alles Herren.
Ja, ja.
Und gut, damals die noch erheblich jüngere Patricia Kamp als Stieftochter vom Frieder Burda.
Ja.
Sagen Sie, Club der alten Herren, Club der Herren. Wo waren die Frauen eigentlich in Ihrer aktiven Zeit als Ausstellungsmacher? Gab es da irgendeine Frau, die wirklich mitgezogen hat, die ganz oben mit aktiv war?
Ja, Frau Engelhardt war sehr aktiv. Sie war alles für dieses Haus.
Für die Kunsthalle Tübingen.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt mit Blick auf die damalige Museumsszene. Als Sie groß geworden sind in Tübingen, welche Frauen gab es da? Heute ist es so selbstverständlich.
In den 70er Jahren?
Ja, wir haben heute ja fast bald gefühlt mehr Museumsdirektorinnen als
Absolut.
Museumsdirektoren.
Nicht nur gefühlt. Nicht nur gefühlt.
Ja, aber in den 70er Jahren?
Wüsste niemand.
Nächste Frage, Herr Adriani. Wie viele Frauen haben Sie ausgestellt in der Kunsthalle Tübingen?
Ich habe Hannah Höch ausgestellt, große Ausstellung. Agnes Martin habe ich ausgestellt.
Große amerikanische Malerin, ja.
Die Schleime habe ich ausgestellt.
Cornelia Schleime, Malerin aus der DDR auch.
Genau.
Vor der Wende noch oder nach der?
Nach der Wende.
Nach der Wende.
Nach der Wende.
Ja.
Die Sonja Delaunay zusammen mit ihrem Mann. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist heute ein völlig anderer Blick, den man hat auf diese Frage. Wobei ich nicht viel anfangen kann mit, geben Sie mir doch bitte diese Salzstreuerin. Auf diese Genderfragen habe ich keinerlei Sensus dafür. Wir verhunzen die deutsche Sprache derart. Warum spricht man nur von Künstlerinnen, rein phonetisch? Warum spricht man nicht von Künstlerinnen und Künstlern? Was viel einfacher wäre und sprachlich viel besser wäre, wenn man schon beide erwähnen will. Da kommt natürlich dann die Antwort, ja, da sind alle Zwischenbereiche nicht berücksichtigt. Aber das kann man nicht sprachlich berücksichtigen. Wie wollen Sie das machen? Also da bin ich sehr skeptisch. Dass sich da Duden in diese Falle begibt, finde ich hochinteressant.
Jetzt haben Sie den gleichen Artikel gelesen wie ich, glaube ich.
Ja, in der Zeit. In der Zeit.
Ja. Welche Künstlerfreundschaften sind Ihnen denn besonders wichtig gewesen, Herr Adriani? Ich sage jetzt ganz bewusst Künstlerfreundschaften, denn es sind Freundschaften mit männlichen Künstlern ja gewesen oder immer noch.
Klar. Also mich hat Darmstadt sehr geprägt, da war ich 5 Jahre.
Da haben Sie mitbetreut am Hessischen Landesmuseum, unter anderem die Sammlung Ströer.
Die
und
Sammlung
da gehörte
Ströer
Beuys
betreut.
Dazu.
Da hat mich natürlich fasziniert Beuys, sehr fasziniert. Ich kenne keinen Menschen, der so auf den anderen eingehen konnte wie Beuys. Man hatte das Gefühl, der weiß, was du willst, der hat das Gefühl für dich, der ist für dich da. Also es war faszinierend bei ihm. Was vielleicht als Lehrer nicht unbedingt opportun war. Denn er hat meines Erachtens viele kleine Boys hervorgebracht, à la Stüttgen und dergleichen. Aber er war eine faszinierende Figur und ich will ihn nicht missen. Und auch die Zusammenarbeit, ich habe 1973 seine erste große Biografie mitgeschrieben. Das war ungemein spannend, diese Zeit mit ihm zusammenzuarbeiten. Anhand seiner selbstformulierten Biografie eine tatsächliche Biografie zu formulieren.
Warum hatten Sie damals den Eindruck, dieser Josef Beuys ist ein ganz großer Künstler?
Er hat mich von Anfang an fasziniert. Ich kann wenig anfangen mit seiner späteren politischen Haltung, aber als Künstler hat er mich immer fasziniert. Und das seit 68. Sie müssen sich vorstellen, Karl Ströer, der damalige Besitzer von Vella Haar Kosmetik, hat 68 für 1,7 Millionen D-Mark die Sammlung Kraushaar gekauft. Sinnigerweise, Vella hat Kraushaar gekauft. Für 1,7 Millionen hat er bekommen 37 frühe Warhols, 22 Oldenburgs und 16 Lichtensteins, unter vielem anderen auch. Aber das waren die Hauptkontingente. Sie kriegen heute keinen erstklassigen Warhol aus den frühen 60er Jahren für 1,6 Millionen D-Mark. Da zahlen Sie 16 bis 20 Millionen Euro heute für einen. Der hat 37 dafür bekommen. Und hat diese 1,6 Millionen D-Mark durch die Verkäufe von Bildern aus der Sammlung wieder reingewirtschaftet. Genau das Gleiche hat er mit Beuys gemacht. Er hat ebenfalls 1968 das ganze Frühwerk von Beuys gekauft. Für 690.000 D-Mark. Das muss man sich bei den heutigen Preisen mal vergegenwärtigen. Das war damals viel Geld. Heute ist es nichts mehr. Und so kam ich eben 68 sehr direkt mit Beuys in Kontakt und mit seinem Werk auch. Ich war häufig in Oberkassel bei ihm zu Hause.
In Düsseldorf. Düsseldorf-Oberkassel, ja.
Auch im Auftrag von Ströer, klar. Und so bin ich da reingewachsen und wir haben uns gut verstanden einfach. Ströer hatte immer ein Buch, ein kleines Notizbuch in der Hand und stellte da Fragen an seine Berater, sozusagen seine Freunde. Was hältst du von dem und was hältst du von dem? Und dann hat er immer ein Plus oder ein Minus dahinter gemacht. So hat er sich seinen Kunstverstand entwickelt.
Das heißt also, von dem Sammler Ströer ausgehend schließt sich auch der Kreis hinüber zu den vielen Sammlern in Baden-Württemberg, mit denen Sie dann später in einem so engen Kontakt standen. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen zu Beuys. Was halten Sie von der Fettecke?
Das gehört zu seinem Material. Das Fett spielt eine Rolle bei ihm, genauso wie Filz und Kupfer. Als leitendes Element bzw. als nicht leitendes Element. Und er sieht eben das Fett als plastisches Element im weitesten Sinne. Und aus diesem plastischen Element entstand eben diese Fettecke. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Rudolf Steiner eine große Rolle spielte für Beuys. Was mir unsympathisch ist. Ich bin gar kein Steiner-Anhänger, obwohl meine Frau in die Waldorfschule ging. Er war ein Steiner-Fan und hat, es gibt einen Text über den Bienenstaat von Steiner, den Beuys sehr übernommen hat, wo Steiner über die Entstehung der Wachswaben spricht, dass sozusagen das Element aus der Natur heraus entsteht und von den Bienen aus sich heraus geschaffen wird und von den Bienen dann als plastisches Element geformt wird. Und das war für Beuys eine Grundlage dafür, dass er einfach aus unscheinbaren Materialien wie Fett, wie Filz und so weiter auch eine Ideologie heraus entwickelt hat, aber auch plastische Elemente daraus gemacht hat, geschöpft hat. Man sollte, glaube ich, die Fettecke nicht als solche isoliert sehen, sondern sie gehört einfach in diesen Kosmos von Beuys als wichtiges Element. Und deshalb war, glaube ich, dieser Ankauf von Ströer, was den frühen Beuys angeht, sehr, sehr wichtig, weil man da zum ersten Mal, bis heute, zum ersten Mal diese grandiose Entwicklung auch sieht. Vor allem in der Zeichnung, wie sich das entwickelt hat. Zu den plastischen Elementen. Und das kann man in Darmstadt heute noch wie sonst nirgends nachverfolgen.
Was für ein Verhältnis hatten Sie damals zu Beuys? War er der Lehrer, Sie der Schüler?
Nein, nein, nein. Ich war der Konservator, der für ihn zuständig war. Und er hat mich absolut auf Augenhöhe, obwohl wir natürlich generationsmäßig weit auseinander liegen, auf Augenhöhe akzeptiert.
Mit welchen Künstlern hat sie oder verbindet sie vielleicht noch heute eine ganz tiefe Freundschaft?
Mit Kohlke hat mich eine sehr gute Freundschaft verbunden. Er war mir immer dankbar für diese erste Ausstellung in Tübingen. Und wie gesagt, ich habe jetzt eine Ausstellung gemacht mit Richter und Baselitz und Kiefer und Kohlke. Und bei der Vorbereitung dieser Ausstellung hat mich der damals 85-jährige Richter immer gefragt, warum hast du mich eigentlich nie in Tübingen ausgestellt? Wir waren damals völlig fixiert, man muss sich vorstellen, in Düsseldorf völlig fixiert auf diese Kleinstadt Tübingen, weil da was passierte. Und das ging ihm bis heute nach, dass er nicht zum Zuge kam, sondern Polke.
Was haben Sie ihm geantwortet?
Ich habe gesagt, Polke war mir damals näher als du. Und ich habe ihm ganz offen gesagt, das schreibe ich auch in diesem Text, ich konnte mit diesen Bildern, diesen frühen Bildern wenig anfangen, weil wie kann ein Maler im Zeitalter von Beuys Fotos abmalen? Das war meine Haltung damals. Ich war so auf diesen Beuys fixiert, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand wie Richter was völlig anderes macht und genauso zeitgenössisch war. Wahrscheinlich zeitgenössischer als Beuys es je war.
Haben Sie von vielen Künstlern im Anschluss an Ausstellungen Kunstwerke geschenkt bekommen, Herr Adriani?
Nö, ich habe nie einen Beuys geschenkt bekommen.
Schade.
Ja. Aber es war mir auch nicht wichtig. Das hat mich nicht so interessiert. Ich habe viel gekauft von Künstlern. Natürlich zum Spottpreis damals.
Cézanne Aquarell.
Ja, das hat damals war viel Geld. 30.000, so ein großes Aquarell. Allerdings aus der Frühzeit, die mich sehr interessiert hat. 30.000 Mark gekostet. 15.000 Euro.
Wo hängt das jetzt bei Ihnen zu Hause?
Das ist eine Staatsgalerie jetzt. Ich habe ja alles, meine ganzen Vermögenswerte in die Stiftung eingebracht. Also sowohl Vermögen als auch Immobilien als auch Kunstbesitz. Und der Kunstbesitz lagert in der Staatsgalerie. Und der Vorteil ist davon, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, mein Kunstbesitz muss erhalten bleiben in der Staatsgalerie als ewiges Vermächtnis. Denn unsere Museen quellen über mit Nachlässen, Künstlernachlässen und Sammlernachlässen. Meine Intention ging immer dahin, dieser Kunstbesitz, der uns gehörte und jetzt der Stiftung gehört, kann sofort verkauft werden, wenn die Stiftung mal Geld braucht. Der kann peu à peu verkauft werden, der kann auch block verkauft werden. Vorkaufsrecht hat eine Staatsgalerie. Wenn sie den Marktpreis bezahlt für einen Cézanne, sagen wir 1 Million, dann kommt diese Million dem Stiftungskapital zugute und damit direkt wieder der Staatsgalerie.
Die Ausstellung, die Sie vorhin erwähnten, über die jungen Jahre der alten Meister, Pohlke, Richter, Baselitz und Kiefer, die haben Sie für die Staatsgalerie kuratiert.
Ja.
2019. Was für ein Verhältnis haben Sie heute zu dem Haus?
Also ich bin 66 weggegangen von der Staatsgalerie nach Darmstadt. Und ich finde, das Haus war ja vor dem Krieg ein Provinzmuseum, muss man sagen. Und hat sich dann, ähnlich wie Düsseldorf, das Museum von Schmalenbach, nach dem Krieg dank einer Persönlichkeit wie Donndorf, der Ministerialdirigent war am Ministerium, dank viel Geld, das er rekrutieren konnte, hat sich plötzlich die Staatsgalerie entwickelt zu einem Museum, das Weltrang hatte. Oder Weltrang hat, oder Weltrang nicht, aber unter den deutschen Museen was Besonderes ist, weil in den 50er und 60er Jahren, ja, bis zu den 70er, 80er Jahren, der Direktor der Staatsgalerie und Schmalenbach jeden Morgen die besten Ektachrome weltweit aus dem Kunsthandel auf ihrem Schreibtisch hatten. Überall wusste man, dass Stuttgart und Düsseldorf die höchsten Ankaufsetats hatten. Was notwendig war, um dieses Provinzmuseum in Stuttgart bzw. das neue Museum in Düsseldorf, das Schmalenbach ja aufgebaut hat.
Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
In Gang zu setzen. Und das hat in beiden Häusern doch hervorragend geklappt, muss ich sagen. Denken Sie an die klassische Moderne, die in Stuttgart wunderbar vertreten ist. Denken Sie an Picasso. Es gibt, glaube ich, kaum ein Museum in Deutschland, das diesen wunderbaren Picasso-Bestand hat. Also da wurde nach dem Krieg sehr viel geleistet. Und Donndorf und Rettig waren die beiden, die das gemanagt haben, diese Zeit.
Hannes Rettig, bis der auch spät. Die erste Kunstkonzeption damals für Lothar Späth auf den Weg gebracht hat.
Ja. Und was wir heute haben, ist natürlich das Gegenteil dazu.
Das heißt, es braucht ein bisschen Aufbruchstimmung und frischen Wind.
Es gibt kein Ankaufsetat, es gibt nichts. Und das ist eine schlechte Entwicklung,
muss ich
sagen.
Und Sie wollen anschieben, ein bisschen.
Anschieben ist vielleicht übertrieben, aber ich will das meine dazu beitragen und auf bessere Zeiten hoffen.
Herr Adriani, Sie sind jetzt 80 Jahre alt. Was war in Ihrem Leben Ihr größtes Glück?
Ja, meine Frau.
Was ist die größte Enttäuschung gewesen in Ihrem Leben?
Ach, da gab es viele oder einige, klar, aber die steckt man weg.
Worauf sind Sie am meisten stolz?
Auf ein doch recht glückliches Leben, weil ich dieses Leben meiner Leidenschaft widmen konnte, nämlich der Kunst und der Geschichte.
Was möchten Sie noch?
Das ist ein großes Privileg.
Was möchten Sie denn noch gerne machen? Gibt es irgendwie den einen großen Traum, wo Sie sagen, ja, das wäre es, zu dem Künstler an dem Haus nochmal eine Ausstellung oder ein Buch vielleicht?
Nein. Jetzt kann ich wie unser Bundeskanzler Schmidt sagen, wer große Träume hat, soll zum Arzt gehen. Er hat sich auf Visionen bezogen. Ich habe da keine Vision. Darf ich das ergänzen? Ich hatte nie Visionen große, sondern diese Entwicklung, so wie ich das rückblickend mein Leben sehe, hat sich irgendwie sehr glücklich zusammengefügt. Und das, was ich machen konnte, wollte ich machen und hab's gemacht und konnte es auch realisieren. Es gab in der Hinsicht wenig Enttäuschungen, muss ich sagen.
Gibt es irgendeinen Traum, den Sie regelmäßig wiederkehren noch haben?
Also ich hatte ein Erlebnis, ein Kulturerlebnis sondergleichen. Als ich vor ein paar Jahren in Peking war, habe ich einen alten Mann beobachtet, der mit einem Eimer Wasser auf der Straße stand und mit einem großen Pinsel Schriftzeichen auf die Straße malte, die in 2 Minuten von der Sonne weggebrannt waren. Und eine riesige Menge von Menschen stand um diesen Mann und hat ihm zugeklatscht und bewundert. Das ist so ein Traum, der mich immer verfolgt, weil ich das so wunderbar fand. Das war für mich vielleicht das höchste Kulturerlebnis, das ich je hatte. Diese Vergänglichkeit auf der einen Seite und dieses Gefühl für Kultur und für Kunst, der Betrachter auf der anderen Seite, das hat mich fasziniert.